Wir wollen uns heute mit einem Text befassen, den haben wir schon gehört, der auch dem Wochenspruch entspricht. Ich habe gerade nochmal geguckt, da heißt es, Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und wir haben vorhin auch schon vom Text gehört oder vorgelesen bekommen und nicht erschrecken, der Text ist gleich vollständiger vorne, es ist viel Text, aber ihr habt den Text ja auch schon gehört und das ist nur ein bisschen zur Unterstützung. Es ist eben ein Thema heute, das ist ein sehr ländliches Thema, aber Jesus will uns mit diesem Thema nicht die Landwirtschaft vor Augen malen, wie es vor Tausenden von Jahren war, sondern er will mit diesem Bild uns etwas erklären. Es geht um den Hirten, es geht um seine Schafe. Und Hirten, die waren ja damals mit den Hirten, mit den Schafen unterwegs. Sie hatten alles Notwendige in ihren Taschen, das, womit sie die Herden schützen können, wo sie sich schützen konnten vor Wind und Wetter, vor wilden Tieren. Manche Hirten hatten auch Hunde dabei, Schafe sowieso, aber manche die hatten auch Hunde dabei. Und das Thema Hirten finden wir auch schon ganz vielen Stellen im Alten Testament, auch beschrieben als ein Bild für die geistlichen Leiter damals in Israel. Zum Beispiel Psalm 23 ist bekannt, das ist ein positives Bild, aber zum Beispiel auch Hesekiel 34, Sacharja oder auch Jeremia. Dort wird auch sehr kritisch über die Hirten gesprochen. Und mit diesem Vergleich beschäftigt sich Jesus hier mal wieder mit den Pharisäern. Kurz vorher gab es wieder eine Diskussion und er bringt dieses Bild und macht den Pharisäern damals deutlich, jetzt sind sie gemeint, jetzt sind sie die geistliche Führung und er hat mit diesen Versen auch sie kritisch hinterfragt. Und das ist so der Hintergrund von dem Kapitel Johannes 10. Und ich möchte in den nächsten Minuten drei Bereiche mal anschauen. Jesus als den guten Hirten und der Mensch als der Schaf. Und dann möchte ich eingehen auf die Beziehung zwischen Schaf und Hirte. Der erste Gedanke, Jesus, er ist der gute Hirte. Hier haben wir eine Bilderrede von zwei Bildern. Zum einen spricht er vom Hirten und zum anderen wird auch das Stichwort Tür in unserem Abschnitt immer wieder erwähnt. Das Bild Hirte und Tür, es ist auf Ängste miteinander verknüpft. Und das war für die Menschen damals nichts Unbekanntes. Heute müssen wir viel, viel mehr erklären, weil uns das gar nicht mehr so geläufig ist, wie es denn tatsächlich damals war. Aber Jesus bezeichnet sich in diesem Abschnitt als Tür, eine Tür, durch die die Schafe hindurch müssen, um gerettet zu werden, eine Tür, die es den Schafen ermöglicht, ein- und auszugehen, um Weideplätze zu finden. Aber wie schon angekündigt, möchte ich heute den Fokus auf den Hirten und auch auf die Schafe legen. Und es beginnt mit dem Begriff der gute Hirte. Das Gute ist letztlich ein Bild dafür, dass Jesus unterwegs ist und dass er eins ist mit Gott. Denn Gott ist der Gute. Und wenn Jesus von sich sagt, er ist der gute Hirte, dann zeigt das etwas von dieser Einheit, von dieser Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Und in unserem Text heißt es, dass Gott seinen Sohn kennt und dass sein Sohn ihn kennt. Und deswegen steht er hier, ist es hier wieder ein Bild dafür, wie Gott auch in Einheit unterwegs ist, wie Jesus in Einheit mit Gott unterwegs ist. Und diese Eigenschaft, dass er das Gute in sich trägt, das gibt ihm die Möglichkeit, sich um die Menschen zu kümmern. Das macht ihm deutlich und hilft ihm, zu wissen, wie er mit Menschen umgehen kann. Aus der Beziehung heraus zu seinem Vater im Himmel handelt er. Und er geht auf die Menschen zu, auf die Menschen, die in unserem Text als Schafe bezeichnet werden. Und hier meint er auch insbesondere die Schafe, die zu seiner Herde, die zu seinem Stall gehören. Und diese Fürsorge und diese Handlungsweise hat ihren Grund in der Liebe zu den Menschen. Wir haben vorhin das Lied gesungen, die Liebe des Retters, die hat triumphiert. Wir haben vor noch nicht allzu langer Zeit Karfreitag gehabt, Ostern. Da hat die Liebe Gottes triumphiert. Und dieser Text von heute ist ja auch ein Text, der in dieser Zeit jetzt hineinpasst, in dieser Zeit nach Ostern. Aber was beinhaltet diese Liebe von dem Hirten? Nicht erschrecken, ihr kennt den Text, ihr habt ihn schon gehört. Die Liebe, die hier beschrieben wird, die stellt Jesus dar, indem er den schlechten Hirten, die sogenannten Mietlinge, das waren die, die dafür bezahlt wurden, dem guten Hirten gegenüberstellt. Ich weiß, man erkennt es nicht, aber wir sehen in der Struktur, es ist die Rede von einem schlechten, dann wieder von dem guten Hirten. Der schlechte Hirte, gute Hirte, und so baut sich der Text letztlich auf. Und ein Mietling, der ist anders wie der gute Hirte. Ein Mietling, der handelt anders, der ist ein Tagelöhner, ein Knecht, ein Hilfsarbeiter. Einer, der nur für Geld die Schafe hütet. Er hat kein wirkliches Interesse an den Schafen und er erfüllt seine Aufgabe nicht so treu wie der gute Hirte, der seine Schafe liebt. Er verlässt die Schafe, der Mietling, gerade dann, wenn es besonders gefährlich wird. Gerade dann, wenn es die Schafe eigentlich am besonders nötigsten hätten, Schutz zu bekommen durch den Hirten. Dann, wenn die Herde gefährdet ist. Und das kann im übertragenen Sinne tatsächlich auch die Gefährdung der Gemeinde sein. Eine Gefährdung durch den Wolf im Schafspelz, durch den Teufel. Sein Ziel ist es doch, die Gemeinde zu rauben, zu zerstören. Und dies macht er von außen manchmal ganz schön geschickt, manchmal sehr subtil, so dass man es nicht merkt. Deswegen auch der Begriff Wolf im Schafspelz. Der Teufel sorgt dafür, dass die Glieder der Gemeinde Jesu oft verspottet werden, verachtet werden, nicht positiv behandelt werden. Vielleicht sagen Arbeitskollegen, Schulkollegen zu euch, was, ihr geht in den Gottesdienst einer so kleinen Gemeinde mit so einem komischen Namen, das ist doch mit Sicherheit eine Sekte, das kann man doch nicht machen. Oder vielleicht lasst ihr euch manchmal auch durcheinander bringen durch die alljährlichen Texte im Fokus, Stern, Spiegel, die so wissenschaftlich daherkommen und Jesus und das, was er getan hat, irgendwie alles nivellieren und klein machen und ihn vielleicht einfach auch in Misskredit bringen. Und selbst Theologen heute gibt es, die die Bibelkritik als ihre Aufgabe gesehen haben oder sehen. Ja, es ist eine Gefährdung von außen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Angst hat, sich darzustellen, sich bloßzustellen als Christ. Man passt sich an in der Kleidung, in der Art zu sprechen, in der Art zu leben. Und plötzlich merkt man, wo stehe ich eigentlich? Gehöre ich eigentlich zu den Schafen, die noch im Stall von Jesus sind, in der Herde von Jesus? Und so greift der Teufel von außen an, auch noch durch ganz andere Sachen. Aber der Wolf im Schafspelz, der Teufel, der greift eine Gemeinde manchmal auch von innen an. Und das ist oft noch viel häufiger der Fall. Satan weiß, wie er die Gemeinde zerstören kann. Zum Beispiel, wenn es unbereinigte Sünden gibt im Leben als Christen, untereinander, aber auch gegenüber Gott macht das was kaputt. Da wird die Einheit zerstört. Eine Einheit, die so eng ist, dass wir sogar voneinander sagen, Bruder Willi oder Bruder Peter oder Schwester Birgit, Schwester Hanne. Wir sagen es so nicht mehr. Aber es ist ein Ausdruck für die Nähe zueinander. Es ist ein Ausdruck deswegen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und Andrea lacht, wir sagen ja immer, wir sind Zwillinge im Herrn, weil wir ja gemeinsam den gleichen Vater haben und gleichzeitig geboren sind, aber halt unterschiedliche Mutter. Also das ist eine Gemeinschaft, die ist eng und wichtig und die versucht der Teufel zu zerstören. Durch Neid, Eifersucht, Habsucht, Lieblosigkeit, Geiz, negatives übereinander reden, negatives übereinander herfallen und vieles mehr. Auch manchmal sind die Sachen mit den Finanzen ein Problem, wo der Teufel uns angreift. So greift er an. Und was macht ein Mietling? Was ist dann ein Mietling, der sich eben nicht um die Schafe kümmert? Damit spielt Jesus jetzt auf die Pharisäer an. Sie wussten genau, dass Jesus mit dem Bild des Hirten, beziehungsweise des schlechten Hirten, des Mietlings, sie meinte. Sie kannten doch alle die alttestamentlichen Stellen, zum Beispiel aus Hesekiel, wo die Hirten beschrieben werden, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Und die Hirten waren damals, die Pharisäer waren damals die geistlichen Führer Israels. Und indem Jesus jetzt diese Geschichte bringt, macht er deutlich, dass er genau sie meint. Denn zur Zeit Jesus waren sie die Führer. Die geistlichen Führer. Jesus ist anders wie ein Mietling. Er handelt anders wie die Pharisäer. Über ihn heißt es, dass er sein Leben sogar für seine Schafe lässt. Er, der Hirte, der sich zwischen die Gefahr und zwischen seine Gemeinde stellt. Er stellt sich schützend vor die Schafe und hat sogar sein Leben für seine Schafe gegeben. Mehr kann ein Hirte nicht geben als sein Leben. Ja, er hat das am Kreuz auf Golgatha erlebt. Vor 2 Wochen haben wir uns daran erinnert. Und im Abendmahl wollen wir uns auch daran erinnern, was er für uns getan hat. Dieses große Opfer für dich, für mich. Er wurde als Lamm zur Schlachtbank geführt und hat für uns Leid und Schmerzen auf sich genommen. Er nahm stellvertretend für uns, eigentlich müssten wir da hängen, stellvertretend für uns, den ganzen Zorn auf sich, der aufgrund unserer Sünde dort ihn beschäftigt hat. Und das brachte ihm den Tod ein. Diese Hingabe, dieses große Zeichen der Liebe, das hat Jesus gemacht. Für uns, für dich, für mich. Das ist der gute Hirte. Das ist kein Mietling. Das ist der gute Hirte. Und dann wollen wir den Fokus auf die Gläubigen legen, seine Schafe. In Johannes 10 werden hier 2 Gruppen von Schafen vorgestellt. Die eine Gruppe, das sind die, die durch die Tür hindurchgegangen sind. Die anderen, das sind die, die außerhalb dieser Tür leben. Die sind den Feinden preisgegeben. Die sind nicht in der Herde. Ohne Hirten leben die. Und das ist tragisch. Ja, und die erste Gruppe, die, die durch die Tür hineingegangen sind, das ist die evangelische Krishna Gemeinde Mornshausen, unter anderem. Da gehört auch noch andere christliche Gemeinden und Gemeinschaften hinzu, die Kirche hinzu. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, das ist Gottes Reich. Und ja, es ist so, leider können wir als Gemeinde nicht immer zusammen sein, wie es die ersten Christen vielleicht taten. Aber wir können Gemeinschaft pflegen an den Orten, wo das möglich ist. Und der Peter hat heute wieder daraufhin eingeladen auf den Hauskreis, den Gesamthauskreis, auf den guten Abend. Der André hat hingewiesen, dass das ihn beschäftigt hat vor dem Gottesdienst, Kaffee trinken, dass das was Tolles war. Oder auch nach dem Gottesdienst, dass man da Gemeinschaft leben kann, indem man gemeinsam ins Gespräch kommt. Beim gemeinsamen Mittagessen, was wir hin und wieder machen. Zum Beispiel dann auch am Jahresfest. Oder wenn wir Frauenfrühstück auch, aber das ist jetzt weniger die Gemeinde, ich wollte sagen, das Osterfrühstück haben. In den Hauskreisen, in den Bibelgesprächskreisen, in den Bibelstunden oder an anderen Gemeindeaktivitäten. Da können wir Gemeinschaft leben. Wir sind als Gemeinde die Herde, die zu Jesus gehört. Natürlich gibt es auch manchen Leuten, die sagen, oh, das ist mir oft einfach zu viel. Da möchte ich euch ermutigen, lasst euch trotzdem immer wieder auch auf diese Gemeinschaft ein. Mir geht es manchmal so im Hauskreis, wo ich dann denke, oh, Donnerstagabend, ich habe den ganzen Tag im Büro, ich bin eigentlich müde und kaputt, will eigentlich nicht. Und dann habe ich schlechte Karten, weil der Hauskreis immer bei uns stattfindet. Aber ich gehe dann in den Hauskreis und oft geht man so gestärkt und gefüllt wieder nach Hause. Ich möchte euch Mut machen, lasst euch darauf ein. Und diese Gemeinschaft der Gläubigen ist etwas, das verbindet so sehr, das geht über Landesgrenzen sogar hinweg. Ich musste mich daran erinnern, an die Zeit, wie ich frisch auf Krishna war. Es gibt ja immer so eine Hassliebe zwischen Deutschen und der Schweizer, vor allem wenn man im Grenzgebiet wohnt. Da jammert man jedes Mal, wenn die Lidl und Aldis von Rheinfelden und Grenzach und wie die Orte alle in der Grenze heißen, wenn die überfüllt sind mit Schweizer. Mein Vater zählt jedes Mal, glaube ich, die Schweizer Autos im Verhältnis zu den deutschen Autos. Und da ist immer so eine Hassliebe. Auf der einen Seite freut man sich, die bringen Aufschwung auch für so eine Stadt, aber die nehmen halt auch Parkplätze weg. Und so ist das in vielen Dingen zwischen Deutschland und der Schweiz. Und dann geht man auf Krishna in der Schweiz studieren. Man kennt sich nicht, aber man lernt sich kennen und man hat miteinander zu tun. Da wohnen viele Christen miteinander, nicht nur Deutsche und Schweizer, aber das ist eben doch auch die größte Gruppe. Und man kennt sich kaum und hat trotzdem eine Verbindung. Eine Einheit, wo es selbst über die Ländergrenze hinweg geht. Dann nehmen sie sogar die Schweizer Rücksicht und versuchen am Anfang Deutsch zu sprechen, dass die anderen es verstehen. Es gelingt nicht immer jedem, aber nach 6 Wochen heißt es dann, ist eh die Schonfrist rum, dann muss man durch. Aber so lernt man das miteinander. Und natürlich gibt es auch da diese kleine Hassliebe. Man stichelt sich und man ärgert sich, aber man macht da Spaß drum. Und das ist eine Einheit, die ist gespendet, nicht weil wir alle so toll waren und weil wir jung waren und Studenten und toller Campus und was dazugehört, sondern weil wir etwas haben, was uns verbindet. Das war was Besonderes. Der Glaube, die Gemeinschaft, die verbindet. Und dann können wir eben voneinander sagen, Brüder und Schwestern. Auch wenn man sich gar nicht kennt. Das habe ich auch an einer anderen Situation mal erlebt. Das ist schon länger her. Da wollte eine Freundin von Christina oder von uns, die wollte in Bonn ein paar Monate in dem Staatsarchiv forschen und hatte eine Wohnung sich angemietet. Und plötzlich kam sie dort an und dann hat alles nicht funktioniert. Sie stand quasi ohne Wohnung da und wollte aber da studieren. Die war verzweifelt, wollte dann wieder nach Hamburg zurück. Und ihr letzter Ausweg war dann der Anruf bei uns. Sie sagte, ihr kennt doch so viele Leute. Da meinten wir nur, in Bonn? Nee, da kennen wir niemanden. Aber wir haben dann gesagt, wir überlegen uns mal was. Und dann haben wir unseren Schwiegervater, meinen Schwiegervater, Christinas Papa, angerufen. Der ist ehemaliger FEG-Pastor, damals war er noch aktiv. Und hat gesagt, ja, es gibt dort auch eine FEG in Bonn. Und dann hat er mir die Nummer gegeben, dann habe ich bei dem Pastor angerufen, habe die Situation erst geschildert. Dann hat der wiederum telefoniert und die haben tatsächlich jemanden gefunden, der ein Gästezimmer zur Verfügung hatte, wo unsere Freundin, die nicht so gläubig war, hinein konnte. Und das war faszinierend, denn das war nämlich auch ein Zeugnis für diese Person. Und sie durfte dann in dieser Zeit dort mitleben in dieser Familie und konnte so ihre Forschung, ihre Nachforschung im Staatsarchiv vollziehen. Und das war überwältigend, denn diese Familie hat später gesagt, dass sie deswegen das gemacht hat, weil sie dem Wort von uns als Christen einfach vertraut hat, dass diese Person eine Nette war. Und sie ist eine Nette. Und so hat Gott da einfach was geregelt über eine Situation, wo man jemanden überhaupt nicht gekannt hat. Total faszinierend. Das ist die Gemeinde, das sind Brüder und Schwestern. Und an diesen Beispielen ist mir das so deutlich geworden. Gemeindebeispiel, aber auch Krishona oder eben auch sowas. Und das Leben in der Gemeinde ist was Besonderes. Das Leben in der Gemeinde ist schön. Und dazu lädt uns Jesus ein, da dazu zu stoßen. Wie das funktioniert, wie man da dazustoßen kann, das habt ihr schon oft gehört. Immer wieder, erkennt, was in deinem Leben falsch ist. Gibt das ab, wofür was falsch ist. Am Kreuz ist Jesus dafür gestorben. Und der nächste Schritt ist dann, dass du es abgibst und dass du dem Hirten dein Leben anvertraust. Und wenn du das getan hast, dann gehörst du dazu. Dann ist eine Feier im Himmel und in der Gemeinde. Und diese Schritte darfst du gehen, dazu bist du eingeladen. Und wenn du dir da noch nicht sicher bist, wo du eigentlich jetzt stehst, dann lade ich dich ein, dann komm auch nach dem Gottesdienst mal zu mir. Wir sprechen drüber, wie man in diese tolle, lebendige Beziehung zu Jesus, aber auch in diese tolle Gemeinschaft mit anderen Christen hineinkommen kann. Und der dritte Gedanke ist dann die Beziehung zwischen dem Hirten und der Schafe. In unserem Text wird deutlich, dass Jesus der ist, der unser Leben führt und leitet. Er kennt unseren Weg, der kennt meinen Weg und er weiß, welcher Weg für mich der beste ist. Selbst dann, wenn manchmal die Wege sehr turbulent sind. Turbulent empfinde ich sie gerade ein bisschen. Aber ich weiß, er ist doch der, der dahinter steht. Er ist der, der uns führt und leitet. Und wie es dazu kam, das werden wir auch am Mittwoch dann nochmal besprechen oder auch erzählen. Wir haben den Eindruck, da ist Gott dahinter, der uns leitet, der mich leitet, als Familie leitet und als Gemeinde leitet. Er führt uns zur Nahrung, er führt uns zur Quelle, er weiß, wo all das Gute ist. Er ist der als Hirte, der vorangeht. Und wir dürfen ihm nachfolgen, wir dürfen ihm folgen, wir dürfen unser Leben immer wieder auch unter seine Leitung und Führung geben. Vielleicht heißt das auch dann hin und wieder, dass wir uns mal ein bisschen zurücknehmen müssen. Manchmal sind wir als die Schafe die vielleicht gerne sagen, ach, ich würde gerne da lang gehen oder ich würde gerne da. Da sind doch viel bessere Weideplätze, aber der Hirte hat doch alles im Griff. Manchmal wollen wir sagen, wo der beste Weg ist. Und ich stelle mir gerade ein Bild vor, wie so ein Schaf vor seinem Hirten sitzt und ihm versucht zu erklären, was der beste Weg ist. Wo diskutiert, was als nächstes dran ist. Komisches Bild, Oder vielleicht gehören wir zu den Schafen, die gemütlich sich einen schattigen Platz suchen und am Ende stellt sich heraus, dass es ein Eisenbahntunnel war. Das gab es tatsächlich schon. Ich habe Bilder mir im Internet angeguckt, die habe ich gedacht, die zeige ich hier nicht. Also dieser Schlafplatz, Ruheplatz war für die Schafe nichts. Und so ist es manchmal, wenn wir unser Leben in die Hand nehmen, dann wissen wir vielleicht nicht immer den Gesamtzusammenhang. Aber Jesus, er weiß es doch. Stellt euch immer wieder die Frage, gehe ich denn den Hirten hinterher oder bin ich der, der das Zepter des eigenen Lebens in den Händen hält? Und dann habe ich überlegt, wie führt denn dieser Hirte seine Schafe? Es heißt hier, er führt die Schafe mit seiner Stimme. Und wie können wir seine Stimme hören? Ja, indem wir Gottes Wort lesen, indem dass wir zusammen hier gemeinsam Gottesdienst feiern, in Bibelstunden, in Hauskreisen. Aber auch durch den Heiligen Geist direkt. Der Heilige Geist ist real, der ist lebendig und der spricht manchmal in unser Leben ganz deutlich hinein. Und manchmal haben wir den Eindruck, da sitzen wir und dann denken wir, oh, ich muss mal Person so und so anrufen, wissen nicht, warum wir diesen Gedanken haben. Dann möchte ich uns Mut machen, dann geht diesen Weg, weil manchmal tatsächlich Gott hineinspricht. Da spricht der Heilige Geist in unsere Gedanken. Und ich habe da schon an verschiedenen Stellen erlebt, dass Gott da wirklich Dinge gespurt hat, Dinge vorbereitet hat. Das war gewaltig. Oder eben, Gott spricht manchmal auch durch andere Menschen. Wenn andere Menschen in dein Leben etwas hineinsprechen, dann ist das manchmal eben auch Gott. Jesus, er hat viele Möglichkeiten, das sind bestimmt auch noch lange nicht alle. Und wenn wir dann etwas gehört haben, dann ist es eben wichtig, dass wir folgen, nachfolgen, dass wir gehorsam sind. Gott, er übt doch keinen Zwang aus auf uns, aber er freut sich, wenn wir ihm folgen, nachfolgen. Da steckt ja auch das Folgen drinne. Und wir sagen ja manchmal auch bei unseren Kindern, die sollen mehr folgen. Das ist vielleicht auch manchmal bei uns dran. Aber Jesus, er führt uns nicht nur, heißt es in unserem Text, sondern er führt uns manchmal auch heraus. Er führt uns aus der Geborgenheit der Gemeinde, aus dem sicheren Stall auch hinaus in den gewöhnlichen Alltag, damit wir auch dort ihn erleben. Er führt uns heraus, auch manchmal an den Arbeitsplatz, damit du dort den Menschen zeigen kannst, wie Jesus ist. Du kannst dort hin und wieder Zeugnis sein. Er führt dich in die Schule. Er führt dich ins Studium, wo man Zeugnis sein kann. Und die ganz Kleinen führt er manchmal in den Kindergarten. Was habe ich schon erlebt, wenn die Kinder plötzlich aus heiterem Himmel anfangen, irgendwelche christlichen Kinderlieder zu singen? Da wurden die zum Zeugnis. Er führt uns heraus. Vielleicht führt er uns auch heraus in die Nachbarschaft. Und dass Menschen dadurch eben auch eine Einladung erleben, eine Einladung in die Gemeinde. Auch dazu schon herzliche Einladung in unser Jahresfest oder unser 111. Geburtstag. Da wollen wir auch hinausgehen, wollen wir hinaustragen und Menschen einladen. Wo führt aber Jesus dich hin, ganz konkret? Frag dich das. Und dann nennt Jesus auch noch die Schafe sein Eigentum. Und erkennt sie. Dieses Wissen, dass ich Eigentum von Jesus bin, das macht mich doch in meinem Leben ruhig. Denn wenn ich verwundet bin, dann heilt er mich. Oder er trägt mich ein Stück. Er geht mit mir. Er sorgt für mich. Wenn mir die Kraft zur Nachfolge fehlt, dann stärkt er mich durch sein Wort, durch andere Christen. Er wacht über mich. Über alle Zeiten und beschützt mich. Und das ist ihm ein Anliegen, dass kein Schaf verloren geht, das zu ihm gehört. Und ich gehöre nicht nur zu ihm, sondern er kennt mich. Er kennt mich als Heiko, er kennt dich, er kennt jeden Einzelnen von euch. Und er weiß, was wir brauchen. Und ich finde das so ein Trost. Er kennt mich, er kennt meine Kindheit, er kennt meine Jugend, die Vergangenheit. Er weiß um das Schöne, er weiß um das Schwere. Jesus kennt meine Schwachheit, Jesus kennt aber auch meine Stärke, meine Gaben, meine Fähigkeiten. Er weiß um mich. Er weiß um meine Nöte. Er weiß um unsere Nöte, Eheprobleme, Kindererziehungsprobleme. Er sieht Eintönigkeit an der Arbeit oder dass Menschen gar keine Arbeit haben oder dass Menschen Schwierigkeiten auf der Arbeit haben. Und ihm bereiten unsere Versuchungen Sorgen. Ihm bereiten unsere Lebenslügen, wo wir uns selbst in die Tasche lügen, Schwierigkeiten. Und auch wenn wir sündigen, das bereitet ihn Sorgen. Aber er kennt mich durch und durch und er liebt mich und deshalb hing er dort am Kreuz. Er weiß, was mich bewegt. Und das führt dazu, dass ich ihm vertrauen darf in allem, was kommt. Und am Ende, da wartet richtig große, fette, große Belohnung. Deswegen die Verse ein bisschen später. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Lasst euch diese Worte doch nochmal auf der Zunge zergehen. Er kennt mich. Er gibt mir ewiges Leben. Wir werden nicht verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Einzigen, die das können, das sind wir selbst. Und mein Vater hat sie mir gegeben. Und er und der Vater sind eins. Das verspricht uns Jesus, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn als Hirten folgen, wenn wir ihn als Hirten anerkennen, wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir unser ganzes Leben auf ihn setzen, dann verspricht er uns das. Ist das nicht gewaltig? Ja, ich kann einfach nur sagen, ein Leben mit Jesus, das lohnt sich. Amen.